NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen und das sind unseren Themen in der nächsten halben Stunde. Roadshow der Regierenden. Die neue griechische Spitze schwärmt in Europa aus, auf der Suche nach Verbündeten. Merkel in Ungarn, die Kanzlerin auf Kurzbesuch in Budapest. Dazu auch unser Kommentar. Waffen aus Washington. Die US-Regierung prüft angeblich eine Unterstützung der ukrainischen Armee. Und 1 Milliarde für Sebastian Vollmer. So viele Zuschauer weltweit sahen in der vergangenen Nacht, wie der deutsche Super Bowl-Sieger wurde. Im Studio begrüßt Sie Thomas Spickhofen. Alexis Tsipras hat sich nun also auf den Weg gemacht. Eine Woche nach der Regierungsbildung in Athen und nach turbulenten Tagen mit einem Kurs, bei dem man gar nicht so richtig wusste, ob da mehr Cash oder mehr Crash bei rauskommen sollte. Nun also will der neue Regierungschef in ausgewählten Hauptstädten Europas seine Ziele erläutern. Berlin gehört nicht dazu. Aber Nikosia, also Zypern, heute, morgen dann Rom und am Mittwoch Paris und Brüssel. Von der ersten Station, Nikosia, Zypern, berichtet Thomas Bormann.
In Zyperns Hauptstadt Nikosia wiederholte Tsipras seine Forderung, die Troika gehöre abgeschafft, das sei überfällig und dringend notwendig. Überfällig, weil auch das Europäische Parlament schon festgestellt hat, dass die Troika nicht demokratisch legitimiert ist. Und dringend notwendig ist die Abschaffung der Troika auch deshalb, weil sie mit ihrem Spardruck ganze Länder bremst. Europa braucht aber jetzt Luft zum Atmen. Tsipras fordert Wachstum statt Sparpolitik. Aber er sagt auch, seine Regierung benötige noch etwas Zeit, um ein eigenes Rettungsprogramm für Griechenland zu erarbeiten. Mit seinen Attacken gegen die Troika stellt sich Tsipras klar gegen die Bundesregierung, die an den bisherigen Finanzkontrollen durch die Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds festhalten will. Tsipras gab sich allerdings auch kompromissbereit und sagte, dass er den Streit mit den europäischen Partnern um die Sparpolitik beilegen wolle. Unser wichtigstes Ziel ist es, eine Vereinbarung zu finden, die alle Seiten zufriedenstellt. Darüber verhandeln wir mit unseren Partnern. Und diese Partner sind in der EU, stellte Tsipras klar. Er betonte, sowohl Griechenland als auch Zypern müssten in der Eurozone bleiben, sonst wäre die Stabilität im Südosten Europas und im gesamten östlichen Mittelmeerraum in Gefahr. Und auf die Frage eines Journalisten, ob Griechenland denn nicht vielleicht auch mit einem Hilfskredit aus Russland rechne, antwortete Tsipras: Im Moment gibt es solche Gedanken nicht, so der neue griechische Ministerpräsident.
Während Alexis Tsipras also seine Gespräche in Nikosia startete, traf sein Finanzminister Giannis Varoufakis in London seinen britischen Amtskollegen George Osborne. Großbritannien gehört zwar gar nicht zur Eurozone und hat nur mittelbar mit den Euro-Rettungsschirmen zu tun, aber natürlich ist der Euroraum der wichtigste Wirtschaftspartner für das Vereinigte Königreich. Und die britische Regierung hat 4 Monate vor der nächsten Unterhauswahl überhaupt gar kein Interesse an einer Eintrübung der Beziehungen. Das könnte auch Griechenland helfen. Aus London berichtet Stefanie Pieper.
Ein kurzer Handschlag, ein Lächeln für die Kameras, dann ein Café in Downing Street Nummer 11. In seinem Amtssitz empfing der britische Finanzminister George Osborne seinen neuen Kollegen Giannis Varoufakis. Doch nach diesem ersten Treffen der beiden gab es keinen gemeinsamen Auftritt vor der Presse. Osborne sagte lediglich dem Sender Sky News, das Gespräch sei konstruktiv verlaufen.
Die verfahrene Situation zwischen Griechenland und dem Rest der Eurozone kann sich rasch zum größten Risiko entwickeln für die Weltwirtschaft und damit auch für die britische Wirtschaft. Ich habe deshalb an ihn appelliert, verantwortlich zu handeln. Aber es ist ebenso wichtig, dass die Eurozone mehr unternimmt, um Jobs und Wachstum zu schaffen.
Konkreter wurde Osborne nicht. Ob und wenn ja, wie die Europartner Griechenland helfen sollten, dazu äußerte er sich nicht. Ein Sprecher von Premierminister David Cameron erklärte allerdings, die britische Regierung erwarte, dass alle Länder ihre internationalen Verpflichtungen erfüllten. Anders ausgedrückt, London wird Athen kaum bei der Forderung unterstützen, Schulden erlassen zu bekommen. Der griechische Finanzminister selbst sagte nach dem Gespräch mit Osborne, dem Sender Channel 4, nach dessen Angaben, er gehe von einer raschen Einigung im Schuldenstreit mit der EU aus. Es werde sehr bald einen Deal geben, der die griechische Frage ein für alle Mal löse, wird Varoufakis zitiert. Vor dem Start seiner Europäischen Europareise hatte er im BBC-Fernsehen gesagt:
Alles, worum wir unsere europäischen Partner bitten, sind ein paar Wochen mehr Zeit. Währenddessen werden wir vernünftige Vorschläge entwickeln, die nur ein Ziel haben, die Kosten dieser Krise für die Bürger Europas so gering wie möglich zu halten.
Offen ist, wie Varoufakis diese Zeit finanziell überbrücken will, denn das aktuelle Hilfsprogramm läuft Ende des Monats aus. Er traf sich am Nachmittag im Finanzviertel mit Vertretern von Banken und Investmentfonds, um für den Kurs der neuen Athener Regierung zu werben, der für ihn mutmaßlich wichtigere Teil seines London-Besuchs, um Vertrauen bei potenziellen Geldgebern aufzubauen. Morgen fliegt Varoufakis dann nach Rom und er will auch nach Berlin kommen, obgleich ein Termin dafür nach Aussage des Bundesfinanzministeriums noch nicht feststeht.
Dass Griechenland nicht mehr mit der sogenannten Troika zusammenarbeiten will, ist ja inzwischen schon klar geworden. Aber was dann? Die Troika hatte immerhin die Aufgabe, die Spar- und Reformpolitik jener Länder zu kontrollieren, übrigens nicht nur in Griechenland, die sich unter den Euro-Rettungsschirm begeben haben. Dort in Griechenland aber wurde dies als Gängelung, ja Unterwerfung wahrgenommen und auch in der EU war und ist nicht jeder glücklich mit der Arbeit der Troika. Können wir ändern, hieß es heute aus dem Umfeld der EU-Kommission. Ist aber doch gar nicht notwendig, lautete die vorläufige Antwort aus Deutschland. Aus Brüssel berichtet Karin Bentsch.
Seit 2010 kontrolliert die Troika den Spar- und Reformkurs der Griechen. Doch auch in Brüssel ist sie bei einigen seit längerem in der Kritik.
Die Troika hat nach ihren eigenen Maßstäben nicht gehalten, was sie versprochen hat. Die Arbeitslosigkeit ist überall schneller gestiegen, das Wachstum war niedriger, die Schulden sind höher gewesen als vorhergesagt,
sagte der grünen Europaabgeordnete Sven Giegold bereits vor knapp einem Jahr. Nun will offenbar auch Kommissionschef Juncker die Troika abschaffen. Angekündigt hatte er das bereits vor einem guten halben Jahr, als er im Sommer 2014 seine politischen Leitlinien veröffentlichte. In Zukunft sollten wir die Troika ersetzen durch eine Struktur, die demokratisch legitimierter und rechenschaftspflichtiger ist, zitiert ihn ein Kommissionssprecher.
In the future we should be able to replace the Troika with a more democratically legitimate and more accountable structure.
Die Troika besteht aus Vertretern von drei Institutionen, der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds. Sie kontrolliert die Mitgliedsländer der Eurozone, deren Staatshaushalte in Schieflage geraten sind. Ist die Troika mit dem Stand der Umsetzung zufrieden, werden neue Kredite ausgezahlt. Ist sie es nicht, droht der Regierung Ärger und im schlimmsten Fall der Zahlungsstopp. Die Troika hat eine Struktur, die dem europäischen Recht fremd ist, sagt der grünen Europaabgeordnete Giegold.
Ihre Mandate sind nicht im Europaparlament entschieden worden. Und der zweite Punkt ist, dass die Troika europäisches Geltendesrecht gebrochen hat. Die Empfehlungen haben zum Beispiel die Tarifautonomie beschnitten, haben soziale Grundrechte berührt.
Doch wie könnte sie aussehen, diese neue Kontrollgruppe? Sie soll enger an die europäischen Institutionen angedockt werden und nicht nur kontrollieren, sondern auch kontrolliert werden vom Europaparlament und dem jeweiligen nationalen Parlament, so der Kommissionssprecher.
Based around European institutions with enhanced parliamentary control, both at European and national level.
Kommissionschef Juncker würde damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Er würde die ihm selbst zweifelhafte Troika absägen und damit gleichzeitig dem neuen griechischen Regierungschef Tsipras ein großes Stück entgegenkommen. In Deutschland sieht man das offenbar ganz anders.
An diesem Mechanismus gibt es aus Sicht der Bundesregierung keinen Anlass abzuweichen,
sagte die stellvertretende Regierungssprecherin in Berlin. Und auch im Europaparlament gibt es Stimmen für den Erhalt der Troika.
Die Idee der Troika ist, zu überwachen, ob die Krisenländer ihre Abmachungen einhalten. Das hat in Spanien, Portugal und Irland geklappt. Ich fände es deswegen falsch, diese Idee aufzugeben bei Griechenland, denn das Land steckt nach wie vor in der Krise und braucht nach wie vor Hilfe,
sagt der FDP-Europaabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff. Ja oder nein zur Troika für Griechenland? Eine Frage, an der sich Europa reiben wird.
Dieser Reiseplan ließ heute erstmal stutzen. Während die politischen europäischen Hauptreiseziele in diesen Tagen Athen und Brüssel heißen, flog Bundeskanzlerin Merkel heute nach Ungarn. In Budapest traf sie sich mit Viktor Orban, der einerseits zur gleichen Parteienfamilie wie die CDU-Vorsitzende Merkel gehört, andererseits aber durchaus auch andere Vorstellungen von Demokratie hat. Das war dann auch in Budapest zu bemerken, wie Stefan Oschwart berichtet.
Ungewohnt deutlich hatte Bundeskanzlerin Merkel in Budapest den innenpolitischen Kurs des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban kritisiert. Nach einem Treffen mit dem ungarischen Premier sagte die deutsche Regierungschefin:
Ich habe darauf hingewiesen, dass auch wenn man eine sehr breite Mehrheit hat, wie der ungarische Ministerpräsident, es sehr wichtig ist, in einer Demokratie die Rolle der Opposition, die Rolle der Zivilgesellschaft, die Rolle der Medien zu schätzen. Unsere Gesellschaften leben davon, dass sie im Wettstreit miteinander um den besten Weg ringen. Und ich glaube, dass dies auch für Ungarn ein wichtiges Modell ist.
Viktor Orbán regiert seit 2010 mit Zweidrittelmehrheit in Ungarn. Alle wichtigen Schaltstellen in der Gesellschaft sind mit Anhängern der Regierungspartei Fidesz besetzt. Die ungarische Regierung änderte mehrfach die Verfassung, schwächte das Verfassungsgericht, schaltete die öffentlich-rechtlichen Medien gleich. Der ungarische Premier Viktor Orbán beharrte in Budapest darauf, einen illiberalen Staat aufbauen zu wollen. Nicht jede Demokratie ist notwendigerweise liberal. Und wer das behauptet, fordert ein Privileg für eine Weltsicht. Und das gewähren wir nicht. Dieser Auffassung vertritt mit Orbán ein Premier, dessen Partei Fidesz Teil der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament ist. Wie sieht es die Bundeskanzlerin, dass Orbán sich von einer demokratieliberalen Zuschnitts öffentlich distanziert, wie schon im Sommer vergangenen Jahres?
Wir haben uns über das Thema der Demokratie und ihrer Eigenschaften unterhalten. Die Diskussion muss vertieft werden. Ich persönlich habe darauf hingewiesen, dass für mich die Wurzeln der Demokratie auch immer liberal sind, nicht alleine, sondern aus meiner Herkunftspartei, der Christlich-Demokratischen Union, kommend, haben wir drei Wurzeln, mit denen wir sehr gut demokratisch agieren können. Die christlich-soziale, die liberale und die konservative Wurzel. Und damit glauben wir, eine Volkspartei zu sein. Aber mit dem Wort illiberal kann ich persönlich im Zusammenhang mit Demokratie ehrlich gesagt nichts anfangen.
Auch eine kritische Randbemerkung zu den deutsch-ungarischen Wirtschaftsbeziehungen ließ Merkel fallen. Deutschland ist größter Handelspartner Ungarns. Deutsche Unternehmen wie Audi oder Mercedes schaffen viele Arbeitsplätze, 300.000 insgesamt.
Allgemein kann ich sagen, dass die deutsche Wirtschaft ist, wo immer sie auf der Welt investiert, sehr schätzt, wenn sie verlässliche Rahmenbedingungen hat und dann auch, glaube ich, ein sehr
Deutsche Manager in Ungarn hatten in der jüngsten Konjunkturumfrage der deutsch-ungarischen Industrie- und Handelskammer mangelnde Rechtssicherheit und Berechenbarkeit sowie Korruption bei der Auftragsvergabe kritisiert.
Die Bundeskanzlerin in Budapest, ein Bericht von Stefan Oschwart. Ein ungewöhnliches Reiseziel in diesen Tagen, wie es scheint, aber eine klare Botschaft und es lässt sich durchaus auch einordnen in die aktuelle europäische Tagespolitik. Carla Engelhardt kommentiert.
Klartext spricht die deutsche Kanzlerin Angela Merkel selten, jedenfalls nicht öffentlich, weder daheim noch im Ausland. In Ungarn bei ihrem Parteifreund Viktor Orbán, der wie sie in der Europäischen Volkspartei sitzt, fällt ihre Kritik an dessen versuchter illiberaler Demokratie aber erstaunlich klar aus, so klar Angela Merkel eben sein kann. Ich habe darauf hingewiesen, dass auch wenn man eine sehr breite Mehrheit hat wie der ungarische Ministerpräsident, es sehr wichtig ist, in einer Demokratie die Rolle der Opposition, die Rolle der Zivilgesellschaft, die Rolle der Medien zu schätzen. Okay, Klartext hört sich anders an, aber das klingt wenigstens nicht nach Orbán ist ein lupenreiner Demokrat, wie ihr Vorgänger Gerhard Schröder einen anderen illiberalen Demokraten, sein Freund Wladimir Putin, vor Kritik aus dem In- und Ausland in Schutz nahm. Orbáns Vision von einer illiberalen Demokratie ist im Geiste nur ein billiges Plagiat der gelenkten Demokratie aus dem Hause Putin. Demokratie und illiberal gehören nicht zusammen, denn Demokratie sei immer liberal, stellte Merkel in Budapest klar. Doch kurz nach Merkel kommt der Russe zum Staatsbesuch nach Budapest und der hat Großes mit dem kleinen Ungarn vor. Es geht um milliardenschwere Energiegeschäfte, um strategische Partnerschaft im eurasischen Raum, kurz um EU-Mitglied Ungarn einzubinden. Das ist auch der Grund, warum Angela Merkel überraschend einen Blitzbesuch nach Budapest einschob. Die deutsche Bundeskanzlerin will verhindern, dass Orbán die Einigkeit der Europäischen Union untergräbt und zum Spaltpilz Moskaus wird. Merkel hat Orbán öffentlich die Leviten gelesen. Aber Viktor Orbán durfte das wenig bewegen. Er ist der Mann, der als ungarischer Premier, wie seine großen Vorbilder, der russische Präsident Wladimir Putin und dessen türkischer Amtskollege Erdogan, seine illiberalen Ideen umsetzen kann, dank seiner satten Zweidrittelmehrheit und deren gesetzesverändernde Kraft. Viktor Orbán und seine rechtspopulistische Fidesz-Partei halten derzeit weder die ungarnweiten Demonstrationen noch sinkende Sympathiewerte auf. Die Oppositionellen in Ungarn sind noch immer eine bunt zusammengewürfelte Truppe. Einer ernsthaften Opposition fehlt Gesicht und Programm. Orbán weg oder Merkel hilf ist da zu wenig. Demokratische Umwälzungen in Ungarn werden wohl viel Zeit brauchen, doch die ist knapp. Bundeskanzlerin Merkel wirkt als Katalysator im eigenen Interesse. Denn Europa droht ökonomisch und politisch zu kollabieren. Die mächtigste Frau Europas hat deswegen endlich Klartext gesprochen. Orbáns illiberale Demokratie hat nichts, aber auch gar nichts mit Europas Ideal einer offenen, liberalen Gesellschaft gemein. Das ist klar.
Ein Kommentar von Carla Engelhardt. Sie hören das Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. Deutschland wird die Ukraine mit Waffen nicht unterstützen, sagte Bundeskanzlerin Merkel heute am Rande ihrer Gespräche in Budapest. Die USA dagegen? Vielleicht. Das schreibt heute die New York Times unter Berufung auf einen Bericht, der noch heute im Laufe des Tages US-Präsident Barack Obama vorgelegt werden soll. Angeblich denken bereits mehrere Mitglieder seiner Regierung konkret darüber nach, der Ukraine mit Waffen zu helfen. Zum Stand der Dinge aus Washington, Rolf Büllmann.
Sollte es wirklich dazu kommen, dann wäre das ein entscheidender Wechsel in der amerikanischen Ukraine-Politik.
Ukraine facing full-scale warfare and now the US is considering getting involved. Secretary of State John Kerry.
Außenminister Kerry sei bereit, Waffenlieferungen in die Ukraine zuzustimmen, berichten CNN und zuvor auch schon die New York Times. Von Aufklärungsdrohnen ist die Rede und von Panzerabwehrraketen, von Waffen im Wert von insgesamt $3 Milliarden, die an die ukrainische Regierung geliefert werden könnten. In der amerikanischen Regierung und auch beim Militär hat man die Entwicklungen der letzten Tage und Wochen mit Sorge beobachtet. Immer wieder gab es Appelle an Russland, Zurückhaltung zu zeigen. Noch am Donnerstag letzter Woche hatte Außenminister Kerry gesagt: Wir wollen, dass die Gewalt endet. Wir wollen, dass Schluss ist mit der direkten russischen Hilfe für die Separatisten mit Panzern, schweren Waffen und Raketen. Es wäre für uns alle besser, wenn wir einen Weg finden, die Lage zu deeskalieren. Doch nachdem sich Hoffnungen auf einen Waffenstillstand am Wochenende zerschlagen haben, scheint die US-Regierung nun am Ende ihrer Geduld angekommen. Sowohl Präsident Obama als auch Sicherheitsberaterin Rice, die sich bislang immer gegen Waffenlieferungen gestellt haben, sind den Berichten zufolge bereit, ihre Haltung zu überdenken. Die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates sagte, man konzentriere sich weiter darauf, eine Lösung mit diplomatischen Mitteln zu erreichen, man prüfe aber immer auch andere Optionen. Dass diese anderen Optionen bislang nur diskutiert wurden, aber nicht zum Einsatz kamen, ist nicht unumstritten in den USA. Republikaner im Kongress fordern schon lange, Waffen zu liefern. Und auch ausgewiesene Diplomaten haben sich dafür stark gemacht. Madeleine Albright, Außenministerin unter Bill Clinton, sagte letzte Woche bei einer Anhörung im Senat:
Die Menschen schauen, wie wir reagieren, wenn ein Land in ein anderes Land einmarschiert und sich Gebiete einverleibt. Und deshalb glaube ich, dass wir Stärke zeigen müssen, indem wir den Ukrainern Mittel zur Selbstverteidigung zukommen lassen.
Bei derselben Anhörung äußerte sich Henry Kissinger, Außenminister unter Nixon und Ford, etwas zurückhaltender. Er wollte Waffenlieferungen an die Ukraine zwar nicht komplett ausschließen, sagte aber: Ich glaube, wir sollten es vermeiden, die Lage zu verschärfen, solange wir nicht sicher wissen, wie weit wir bereit sind zu gehen. Immerhin reden wir von einem Gebiet, das nur 300 Meilen von Moskau entfernt ist. Und das hat ja auch Präsident Obama in der Vergangenheit davon abgehalten, Waffen für die ukrainische Regierung zu liefern. Und auch jetzt ist noch nichts beschlossen. Eine endgültige Entscheidung des Präsidenten steht noch aus.
Bei TTIP, dem großen und bislang vor allem legendenumwobenen zukünftigen Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA, da konnte man bislang fast schon dankbar sein, wenn man wenigstens den nächsten Verhandlungstermin kannte. Alles andere fand hinter verschlossenen Türen statt. Und das wiederum fand Kritik nicht nur bei Kritikern, sondern auch bei Befürwortern des Abkommens. Die neue EU-Kommission will das anders machen, nun hat sie Gelegenheit dazu. Heute nämlich hat die 8. Runde begonnen. So viel wissen wir. Und wir wissen auch in Brüssel und bis Freitag wird verhandelt. Noch mehr Einzelheiten von Ralf Siener.
Die neue Handelskommissarin der Europäischen Union habe sich erst einmal einen Überblick über das Erreichte verschafft, betont Lutz Güllner von der Handelsdirektion der Europäischen Union in Brüssel gegenüber dem ARD-Hörfunk.
Die neue Kommissarin, Frau Malmström, hat sich genau angeguckt, wie weit wir gekommen sind.
Dabei stellte Handelskommissarin Cecilia Malmström fest, dass nach anderthalb Jahren transatlantischer Freihandelsgespräche noch so gut wie gar nichts konkret erreicht wurde und dass die Bevölkerung der meisten europäischen Länder, allen voran in Polen, Dänemark, Finnland und Italien, das Handelsabkommen mit den USA befürwortet, weil es diese EU-Länder als mögliches Mittel gegen die hohe Arbeitslosigkeit in Europa betrachten, während in Deutschland, Österreich und Luxemburg die TTIP-Befürworter eindeutig in der Minderheit sind. Kommissarin Cecilia Malmström versucht durch eine Transparenzoffensive, die Kritiker des Freihandelsabkommens davon zu überzeugen, dass an den Sicherheits- und Sozialstandards nicht gerüttelt wird.
Sie hat auch ganz klar ihren Wunsch für einen frischen Start ausgedrückt,
betont der Sprecher der EU-Handelsdirektion in Brüssel. Im Rahmen einer sogenannten Online-Konsultation fragte Malmström nach der Haltung zu möglichen Streitschlichtungsmechanismen in einem transatlantischen Freihandelsabkommen, also zu der Möglichkeit, dass Investoren vor außergerichtlichen Schiedsstellen Regierungen auf Schadensersatz verklagen und auf eine Änderung von Gesetzen. 150.000 EU-Bürger meldeten sich zu Wort, 97% von ihnen sprachen sich gegen die Klagemöglichkeit für Unternehmen vor privaten Schiedsgerichten aus. Das Thema wird deshalb in dieser Woche bei der 8. TTIP-Verhandlungsrunde komplett umgangen. Nicht ausgeklammert wird hingegen ein anderes Reizthema, das aus Sicht der Initiative Stop TTIP, an der sich europaweit 350 Bürgerinitiativen beteiligen, mindestens ebenso heikel ist wie die Frage der Streitschlichtung zwischen Konzernen und Staaten.
Also der kritischste Punkt ist, dass Einfluss genommen wird auf die demokratischen Entscheidungsverfahren.
Betont Ernst-Christoph Stolper gegenüber dem ARD-Hörfunkstudio Brüssel.
Indem die US-amerikanische Regierung und auch internationale Konzerne auf die Gesetzgebung in Europa Einfluss nehmen können, bevor überhaupt das Europäische Parlament eine Richtlinie oder eine Verordnung bekommt.
Denn das Recht, Gesetze vorzuschlagen, hat die EU-Kommission. Und bevor das Europäische Parlament von diesen Gesetzesplanungen überhaupt erfährt, könnte sich die EU-Kommission nach einem TTIP-Abkommen zuerst einmal mit Washington in Verbindung setzen, um die Situation zu sondieren und mögliche Gesetzeshindernisse zu analysieren. In den Kommissionskonzepten für TTIP ist ein sogenannter Regulierungsrat vorgesehen.
Das wichtigste Thema momentan sind die sogenannten regulativen Themen.
Bestätigt auch Lutz Güllner von der Handelskommission der EU. Die TTIP-Gegner befürchten, dass die USA im Rahmen des Freihandelsabkommens Gesetze bereits im Vorfeld beeinflussen könnten, bevor das Europäische Parlament überhaupt einbezogen wird.
In Lille im Norden Frankreichs hat heute der Prozess gegen den früheren IWF-Chef und fast französischen Präsidentschaftskandidaten Dominique Strauss-Kahn begonnen. Ihm wird schwere Zuhälterei vorgeworfen. Er soll an einem Prostituiertenring beteiligt gewesen sein, der Sexpartys in Luxushotels organisierte. Die Karriere des 65-jährigen Sozialisten war vor 4 Jahren geradezu zerschellt, nachdem ihm sexueller Missbrauch eines Zimmermädchens in einem New Yorker Hotel zur Last gelegt wurde. Vom Prozessauftakt in Lille berichtet Andreas Teska.
Eine Limousine mit abgedunkelten Scheiben, ohne Zwischenhalt auf dem Weg in die Tiefgarage unter dem Justizpalast. Den Spießrutenlauf vorbei an den Mikrofonen und Kameras überlässt Dominique Strauss-Kahn seinen 13 Mitangeklagten, zum Beispiel Fabrice Paschkowski. Wir haben jetzt 3 Wochen Zeit, meine Unschuld zu beweisen. Ich empfehle Ihnen, jeden Tag zu kommen und sich den Fall genau anzuschauen. Der hat nämlich nichts zu tun mit dem, was der Untersuchungsrichter zusammengefasst hat. Paschkowski war laut Anklage einer der Organisatoren von Sexpartys mit Prostituierten in Paris und Washington. Doch er fühlt sich ebenso zu Unrecht verfolgt wie Dodo La Saumur. Der nur mit seinem Spitznamen gerufene Betreiber von Rotlichtlokalen kurz hinter der belgischen Grenze hat sich seiner Meinung nach nichts vorzuwerfen und nimmt auch den Ex-Minister und IWF-Chef Strauss-Kahn auf seine Art in Schutz. Ich habe ihm mal 2 Mädchen, die für mich arbeiten, geschickt. Die haben ihn getroffen, das ist alles. Herr Strauss-Kahn verkehrt doch nicht mit Leuten in meiner sozialen Position. Dafür verkehrt Strauss-Kahn, wie er selbst einräumt, häufig und gern mit mehreren Frauen gleichzeitig. Zu keinem Zeitpunkt aber will er gewusst haben, dass es sich bei den Betreffenden um Prostituierte gehandelt habe. Wer aber gar nicht weiß, dass die Damen bezahlt werden für ihre Dienste, der kann sich auch schlecht der Zuhälterei schuldig machen. So die Verteidigungsposition des Mannes, der für das riesige Medieninteresse sorgt. besorgt an diesem ersten Prozesstag. Dominik Strauss-Kahn, kurz DSK, und seine 13 Mitangeklagten. Es ist diese Rollenverteilung, die den Nebenklägern gar nicht so recht ist. Grégoire Thierry ist Generalsekretär der Hilfsorganisation NI.
Es ist nicht der Prozess DSK.
Das ist nicht der Prozess DSK. Er ist es nicht und er darf es auch nicht sein. Es gibt eine überdimensionierte Aufmerksamkeit der Medien im Vergleich zu den 500 Urteilen, die pro Jahr gefällt werden wegen Zuhälterei. Zuhälterei ist im französischen Strafrecht weiter gefasst als in anderen Ländern. Schuldig macht sich nicht nur, wer Frauen auf den Strich schickt und abkassiert. Schuldig macht sich auch, wer Beihilfe leistet oder indirekt profitiert. Ob das ausreicht, um Dominik Strauss-Kahn zu verurteilen, bleibt vorerst offen. Theoretisch drohen ihm, wie den Mitangeklagten, 10 Jahre Haft und 1,5 Millionen Euro Geldstrafe. Der Prozess ist angesetzt auf 3 Wochen. Gleich zu Beginn beantragten die Anwälte mehrerer Prostituierter vergeblich, die Öffentlichkeit auszuschließen, damit den Frauen Aussagen vor Publikum erspart bleiben. Laut Anklage hat ein Netzwerk aus Hoteliers, Nachtclubbetreibern, Anwälten und Polizisten jahrelang regelrechte Orgien mit Prostituierten organisiert, und zwar auf Bestellung des ehemaligen Ministers und Präsidentschaftskandidaten Strauss-Kahn. Der musste 2011 als Chef des Internationalen Währungsfonds zurücktreten. Damals stand er im Verdacht, in New York ein Zimmermädchen vergewaltigt zu haben. Das Strafverfahren wurde eingestellt.
Sebastian Vollmer aus Karst im Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen, hat vermutlich schon jetzt mit 30 seinen größtmöglichen Berufserfolg erreicht. Vollmer ist im Hauptberuf Football-Profi bei den New England Patriots und er ist der erste Deutsche, der die Krone des American Football gewonnen hat. Im Super Bowl-Finale schlugen die Patriots in der vergangenen Nacht unserer Zeit Titelverteidiger Seattle Seahawks mit hochdramatischen Schlussminuten, wie Martina Butler berichtet.
26 Sekunden, die eine Sportgeschichte ändern. Die Fans der Seahawks machen sich bereit zum Feiern. Da fängt Malcolm Butler von den Patriots den entscheidenden Ball ab und die Fans in Boston jubeln. Ein 24-Jähriger fischt den Football vor der Nase des Gegners weg. Er sichert damit auf dem letzten Meter den New England Patriots den Sieg im Super Bowl. Sein Teamkollege Julian Edelman ist begeistert.
Malcolm Butler ist ein Welpe in unserem Team. Talentiert, hat hart gearbeitet. Ich bin so stolz auf so einen jungen Typen, der aus dem Nichts kam und uns die Trophäe gesichert hat.
Er hat die Trophäe auch für Sebastian Vollmer gesichert. Der erste Deutsche, der den Super Bowl mit seinem Team gewonnen hat. Er kann es direkt nach dem Spiel noch gar nicht fassen. Den Fans in Boston geht's da ganz anders. Daniel Polanco freut sich bei NPR.
Die Verteidigung der Seahawks ist super, aber unsere Offensive ist noch besser und der abgefangene Wurf war es für uns.
Die Fans in Seattle hingegen blasen Trübsal. Eigentlich hatten sie vor, den zweiten Super Bowl-Sieg in Folge zu feiern. Ein Spieler der Seahawks konnte dem Ganzen dann doch noch etwas Gutes abgewinnen, Richard Sherman. Da seine Freundin ein Baby erwartet, war nicht klar, ob er überhaupt auflaufen würde.
Ich freue mich auf mein Baby. Das wird mein Leben verändern. Ich freue mich darauf, meinem Kind alles beizubringen, was ich weiß.
Die Halbzeitshow von Katy Perry teilt die USA. Die einen fanden ihre Performance spitze, andere fragen, ob nicht Gaststar Missy Elliott womöglich den Auftritt des Abends geliefert hat und Katy Perrys Show etwas flach war. Lenny Kravitz stand auch mit auf der Bühne und er hat's genossen.
That felt amazing. I mean, the energy in the stadium is incredible.
Die Patriots haben den Medienrummel um Mogeleien mit nicht genug aufgepumpten Bällen in den 2 Wochen vor dem Super Bowl offenbar gut weggesteckt. Darüber freut sich vor allem ihr Besitzer Robert Kraft.
I know that trophy isn't deflated, so we're all good.
Er wisse, dass aus der Trophäe nicht die Luft rausgelassen wurde. Alles sei in bester Ordnung. Die Welt ist für die Patriots und ihre Fans in Ordnung. Und mittendrin im Partyrummel der Deutsche Sebastian Vollmer.
Und nach dem American Football noch eine Vollzugsmeldung vom europäischen Fußball. Weltmeister André Schürrle wechselt vom FC Chelsea zum VfL Wolfsburg. Das wurde vor wenigen Minuten offiziell bestätigt. Mehr dazu hier gleich in den Nachrichten auf WDR 5 und NDR Info. So viel war's vom Echo des Tages. Aus dem Studio verabschiedet sich Thomas Spickhofen.